Das Zweite, und darüber will ich jetzt dann noch länger reden, das Zweite ist, auf welcher Ebene werden hier eigentlich Auskünfte gegeben? Auskünfte werden gegeben auf der Ebene der völkerrechtlichen Legitimität. Auf der Ebene dessen, ob es rechtlich in Ordnung geht, was die einen machen und was die anderen machen. Erläutert wird eigentlich nicht die Sache, sondern der Rechtsstandpunkt der einen wie der anderen Seite. Das Schöne ist, da waren ja meine Beispiele dafür gestanden, oft wird die in Rede stehende Sache gar nicht geleugnet, sondern eigentlich nur ihr Unrechtmäßigkeit. Ja, denkt an das erste Beispiel, mit dem hat sich der Westen in der Ukraine eingemischt. Genau genommen dementieren sie das Einmischen gar nicht, sondern sie sagen, ja, ja, schon, aber wir hatten ja das Recht dazu. Wir haben ja gedurft, die Ukraine hat es ja selber unterschrieben gehabt, dass wir das dürfen, weil sie sich den demokratischen Freiheiten da verpflichtet hatte. Die ganze Argumentation ist eigentlich die Imitation innerstaatlichen Rechts. Man prüft am anderen gar nicht, was der will und worum es dem geht, sondern immer die Übereinstimmung mit Recht oder die Nichtübereinstimmung mit dem Recht. Eigentlich, was ein Gericht macht. Das Eigentümliche nur im Fall des internationalen Rechts, das sind die, die beurteilt werden und die Richter ein und dieselben. Ja, das ist im innerstaatlichen Recht anders. Da ist der beurteilt wird und der Richter, der urteilt, das sind verschiedene Subjekte. Da wird man dem Recht unterworfen. Im internationalen Verkehr, da ist jede Partei sowohl Partei wie Richter. Jede Partei interpretiert das internationale Recht in ihrem Sinn und wirft der anderen die Verletzung desselben vor. Das internationale Recht ist dann halt auch kein Recht, sondern sein Inhalt nach einerseits die Bekräftigung von Staaten, dass sie ihr eigenes Handeln schon nicht in einem unversöhnlichen Gegensatz zu anderen Staaten sehen. Dass sie der Meinung sind, damit können andere schon leben. Sie tun anderen kein Unrecht. Und sie verlangen, dass ihr eigenes Handeln von den anderen anerkannt wird, indem sie eben die Übereinstimmung des eigenen Handelns mit dem internationalen Recht herausstellen. Es ist die Forderung, die andere Seite soll sich bieten lassen, was ich mache, weil ich mit dem, was ich mache, ja im Einklang mit dem internationalen Recht bin. So trägt jede Seite ihr Handeln und auch das Militärische und auch den Krieg als Exekution und Befolgung des Rechts vor. Und jede Gewalt, die geübt wird, präsentiert man als Antwort auf illegitime andere Gewalt. Deswegen der ewige schöne Streit um wer hat angefangen. Illegitim ist immer der angefangen hat. Legitim ist der antwortet. In dieser Berufung aufs Völkerrecht, immer mit dem Ton, da haben wir einen Regelkorpus. Das würde, wenn sich alle dran halten, den friedlichen Verkehr der Staaten garantieren. Mit dieser Berufung hat man tatsächlich was ganz anderes vor sich. Gerade im Völkerrecht und in der Berufung drauf drücken die Staaten ihre Unversöhnlichkeit untereinander aus. Wenn jede Seite beansprucht, der Richter zu sein und beansprucht, dass die andere Seite den eigenen Richterspruch akzeptiert, dann drücken sie ja eigentlich bloß aus, dass sie andere Souveränität nicht aushalten. Dass sie nicht bereit sind mit einer anderen selbstständigen Macht, die die Welt so sieht, wie sie sie eben sieht, auszukommen. Jeder, also gerade im Argumentieren mit dem internationalen Recht, stellt sich jede Seite über die andere und beansprucht nicht nur Partei, sondern gleich Regulator des Verhältnisses zu sein. So viel erstmal zu diesen Argumentationen. Kasuistik, wirklich die parteiliche Handhabung. Zweitens, an den ganzen Krieg immer zu die Frage der Legitimität stellen. Auch das muss man mal sehen, das Absurde von so einem Zeug. An einen Krieg die Frage stellen, dürfen die das? Ja, immerhin sind da oberste Gewalten unterwegs und machen sich wechselseitig fertig. Und dann kommt irgendein Beobachter oder gleich noch eine der Parteien, die da mitschießt und sagt, dürfen die das? Also das Unsachgemäße, dürfen die das? An einen Krieg die Frage stellen, ob man das darf. Er findet doch längst statt. Was ist denn das für eine Frage? Im Grunde eignet sie sich ja überhaupt nur dazu, den eigenen Krieg zu rechtfertigen. Und drittens eben dieser Standpunkt, jeder stellt sich über den anderen und drückt darin schon aus, dass es nicht aufgehen kann. Es kann ja nicht sein, dass jeder über dem anderen steht. Einer muss ja auch mal irgendwann drunter stehen. Das Zweite, worauf es mir jetzt ganz besonders ankommt, ist das Unsachgemäße der ganzen Geschichte. Man wird ja abgespeist mit der Ebene der Legitimationen. Man kriegt gesagt, warum es in Ordnung geht, wie der Westen zur Ukraine steht. Und warum es nicht in Ordnung geht, was die Russen dort machen. Aber warum die Russen dort machen, was sie machen, ist gar nicht Thema. Auch warum der Westen dort macht, was er macht, ist gar nicht Thema. Diese Themenverschiebung, auf die will ich richtig hinweisen, die ewige Diskussion, ob das legitim ist, ob das in Übereinklang mit dem Völkerrecht ist oder im Widerspruch dazu, ist eine Ebene, die spart die Hauptsache aus. Nämlich, warum machen sie das eigentlich? Denn eins ist doch klar, die Russen unterstützen die Bürgerkriegspartei im Donbass, also die pro-russische Bürgerkriegspartei. Die Russen unterstützen ihre Partei nicht, weil sie es dürfen. Und schon gleich nicht, weil sie es nicht dürfen. Die Russen unterstützen die, weil sie was damit bezwecken und erreichen wollen. Und wenn der Westen die Ukraine finanziert und unterstützt, weltpolitisch und dann auch mit Ausrüstung, dann tut er das auch nicht, weil es legitim ist, sondern weil er was damit erreichen will. Aber die Frage, wer will eigentlich was erreichen und was soll man davon halten, von dem, was da erreicht werden soll, die Frage wird ganz vermieden und umgangen. Wenn man die ganze Debatte auf die Ebene der, wer ist im Recht, zieht. Wessen Handeln ist in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und wessen Handeln widerspricht dem? Die eigenen Interessen des Westens soll man mit dem Gedanken, sie sind legitim, akzeptieren, ohne dass man sie überhaupt ins Auge gefasst hat. Und die Interessen der Russen soll man mit dem Gedanken, sie widersprechen dem Völkerrecht, verurteilen, ohne dass man deren weiß warum, ohne deren Gründe, warum sie das tun, überhaupt zur Kenntnis nimmt. Man nimmt sie überhaupt gleich unter dem Gesichtspunkt der Verurteilung zur Kenntnis. Dabei kommt in den Vorwürfen der Illegitimität ja immerhin noch ein bisschen vor, was die eigentlich wollen. Ja, und das finde ich auch ganz schön. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn hier einer sagt, und das hört man ja oft, die Russen oder Putin als der Oberrusse, Putin leidet an einem postsowjetischen Phantomschmerz. Das ist schon mal gehört, diese Formulierung. Putin leidet an einem postsowjetischen Phantomschmerz. Was ist der Gedanke? Der Gedanke ist, den schmerzt, dass abhanden gekommen ist, was Russland einmal als, oder die Sowjetunion einmal als Reichweite ihrer Macht als Weltmachtposition, als Quelle von, auch von Ressourcen, einmal alles schon besessen hat. Dann gibt es Formulierungen, die gehen in dieselbe Richtung. Russland, Putin meint, er könne eine Einflusszone aufrechterhalten. Aber die Zeit der Einflusszonen ist vorbei. Russland könne seinen Weltmachtstatus wie die Sowjetunion einen hatte, wieder haben, aber das gibt es nicht mehr. In all den Auskünften steckt ja immerhin, also in all den Geschichten, was der alles Verkehrtes will, steckt ja immerhin eine Botschaft. Irgendwie ist offenbar Russland bemüht, eine Macht zu erhalten, die gefährdet ist. Russland, in all den Formulierungen steckt die eine Auskunft. Russland ist hier in der Defensive. Russland verliert gerade einen Partner. Und zwar einen unheimlich wichtigen.
Na, da gibt es den Satz von dem früheren amerikanischen Präsidentenberater Brzezinski. Das war dem Carter, sei Sicherheitsberater. Der hat gesagt, auch nach der Sowjetunion bleibt Russland eine Weltmacht, wenn es die Ukraine an seiner Seite hat. Und es kann keine Weltmacht bleiben ohne die Ukraine. Um die Ukraine findet jetzt gerade ein Ringen statt. Gehört die zum Westen oder gehört die zu Russland? Russland kriegt einen Einfluss weggenommen, den es hatte und den es bis jetzt mehr oder weniger hatte. Umgekehrt die EU. Die EU sagt, sie gliedert sich die Ukraine in ihren Raum des Rechts und der Freiheit ein. Und die Frage, ob das nicht auch imperiales Gehabe ist, ja, was man dem Putin vorwirft, beantwortet sie mit, das ist vollkommen in Ordnung, weil die Ukraine will ja freiwillig. Mal abgesehen davon, dass eben der Übergang von Janukowitsch zu dem neuen Regime, das jetzt so entschieden zum Westen drängt, so ganz freiwillig auch nicht gewesen ist. Mal abgesehen davon, dass es in der Ukraine einen nicht unbedeutenden Bevölkerungsteil gibt, der der Meinung ist, dass die Angliederung an den Westen überhaupt keine gute Sache ist. Mal abgesehen von beiden, was ist denn das für ein Argument? Wir nehmen Russland seinen Einfluss weg und gliedern ihn uns an in Osteuropa. Und das alles geht in Ordnung, weil das ist ja freiwillig passiert. Als ob die Beschneidung russischer Mittel, die Beschneidung russischer Möglichkeiten, der Reichweite russischer Macht, als ob diese Beschneidung keine Beschneidung wäre, bloß weil sie freiwillig passiert ist. Als ob umgekehrt der Machtzuwachs der EU, wenn jetzt Osteuropa zur EU gehört, als ob dieser Machtzuwachs kein Zuwachs wäre, bloß weil er freiwillig passiert ist. Manchmal kommt es noch viel ausdrücklicher daher mit dem Argument, tja, da erlebt Putin halt mal, dass das europäische Modell viel attraktiver ist als das, was er seinen Nachbarn anzubieten hat. Auch darin steckt ja das Bekenntnis, ja, wir eignen uns die Region an und entziehen sie den Russen. Das gleich noch mit dem Ton. Und es geht auch voll in Ordnung, weil wir sind ja so attraktiv. Ja? Mehr Macht auf der Seite der EU, weniger Macht auf der Seite der Russen. Und das ist alles prima, weil die Macht steht den Attraktiven zu. Eigentlich muss das auch jeder raushören aus den Argumenten.
Wenn eben gesagt wird, ja, ja, Putin erlebt halt, wie attraktiv der Westen ist, dann hört ja jeder raus, ja, Putin verliert hier einen Partner und der Westen gewinnt Territorium. Der Westen gewinnt Macht, Russland verliert Macht. Eigentlich muss es jeder raushören. Aber es ist rausgehört einerseits mit dem Ton, naja, es geht ja auch in Ordnung, wir sind ja attraktiv. Und andererseits mit dem Akzeptieren, naja, Staaten ringen nun mal um Macht. Ist ja klar. Das ist bei Staaten normal, dass die Machtzuwachs anstreben und Machtverminderung vermeiden wollen. Machtkonkurrenz, Machtstreben wird den Staaten als eigentümliche Eigenart zugeschrieben. Das ist die letzte Variante, wie man es billigt. Ja, ja, so sind die. Und da möchte ich erstmal sagen, da würde ich nicht gleich mitmachen. Ich würde nicht gleich sagen, ja, ja, so sind die. Sondern der Machtzuwachs hat einen Zweck. Das muss man erstmal gelten lassen, dass Macht kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel. Und warum die EU den haben will, das ist eine Sache, die will erst noch beantwortet sein. Das ist nicht erledigt damit, dass sie halt kriegt,
tja, weil sie so attraktiv ist. Das wäre der dritte Punkt der Überlegungen. Also der erste Punkt war diese Geschichte mit den zitierten Rechtfertigungen. Der zweite Punkt hat eigentlich bloß das Thema gehabt, wie man über das Entscheidende nicht redet, wenn man über Rechtfertigungen redet.